Gut. Ich bete mal. Jesus, ich danke dir für diese Gelegenheit heute. Ich danke dir, dass wir uns dein Wort anschauen können und dass wir es nicht nur angucken, um unseren Kopf zu füllen, sondern dass wir eine Einsicht bekommen, Jesus, einen Einblick. Nicht nur in das Buch der Offenbarung, sondern auch in dein Herz und in das, was du, was für dich wichtig ist, das, was du für wichtig erachtest und was dich bewegt, das soll uns bewegen, Jesus. Auch wenn wir das Buch der Offenbarung anschauen. Wir bitten dich, dass du zu uns redest und dass du dich uns offenbarst, Jesus. Und dass wir mit Gewinn heute aus dieser ersten Session rausgehen und dass du dadurch verherrlicht wirst, Jesus. Halleluja. Amen. Ich muss meine Schuhe ausziehen.
Ja.
Also, wenn ihr jetzt konkret Fragen zu dem Thema habt, was jetzt gerade besprochen wird, also jetzt nicht, wenn ich über Einführung spreche, ihr dann wissen wollt, was der vierte apokalyptische Reiter ist, dann, das ist dann schwerer. Wenn ihr solche Fragen habt, die jetzt nichts mit dem Thema zu tun haben, könnt ihr die schriftlich am besten auf einen Zettel schreiben oder per E-Mail meinetwegen schicken. Wenn ihr aber Fragen zum Thema habt, könnt ihr euch gerne melden und dann redet mal miteinander.
Also wie in der Schule quasi.
Wie in der Schule, genau. Fehlt nur noch der Rohrstock. Das war mal.
Du weißt keine Lösung mehr.
Das stimmt. Okay. Offenbarung. Ich weiß nicht, was ihr für Assoziationen habt, wenn ihr. Vielleicht können wir das mal ganz kurz machen. Was sind denn die drei Dinge oder drei Worte oder was kommt euch sofort in den Sinn, wenn ihr über das Buch der Offenbarung nachdenkt?
Die Sendschreiben.
Sendschreiben?
Jesus ist wirklich. Das kommt dazu. Und es gibt keine Trennung mehr.
Okay. Das ist ja schon, schon gut.
Es kommt der Gericht. Mhm. Von Johannes, Intuition und dann das letzte Buch. Und ultra schwer. Schwer zu verstehen.
Schwer zu verstehen, okay. Silvia, wo denkst du, wenn du das auf Buch Offenbarung hast?
Irgendwelche merkwürdigen Bilder, die ich nicht verstehe.
Okay. Vielleicht können wir mal Offenbarung aufschlagen, Kapitel 1. Und im ersten Kapitel könnte einer von euch mal den dritten Vers lesen. Wir machen jetzt eine erste Einführung und eine kurze Übersicht heute. Das ist so das, was wir heute schaffen in der ersten Stunde. Ich versuche mich auch in der Stunde an die Stunde zu halten. Genau, Offenbarung 1, Vers 3.
Wohl dem, der diese Worte der Weissagung vorliest. Wohl denen, die sie hören und festhalten, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit, wirklich der Kairos, das heißt die Erfüllung, ist nahe.
Jo. Bei mir steht, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Und das ist auch der erste Punkt. Wenn wir uns an die Offenbarung herantasten, dass wir uns bewusst machen, dass zum Buch der Offenbarung eine Glückseligpreisung gehört. Wir machen ja gerade eine Predigtreihe über die Seligpreisungen, wo es jede Woche um ein anderes Glückselig geht. Und das fällt hier interessanterweise auch mit rein, dass glückselig die sind, die das Buch der Offenbarung lesen, verstehen und festhalten. Das heißt, wir hatten das ja auch in dem Predigten, glückselig bedeutet, diejenigen sind hoch zu loben, die sind fast schon zu beneiden. Das sind besondere Menschen, die bevorzugt sind vor allen anderen. Und hier ist diese glückselig eben in Verbindung mit dem Buch der Offenbarung. Das Gleiche wird auch nochmal wiederholt, dann im letzten Kapitel, Kapitel 22, da heißt, da kommt ein Fluch und eine Glückseligpreisung. Da heißt es, wehe dem, der zu diesen Worten, von diesen Worten etwas wegnimmt oder etwas hinzufügt. Die ganzen Gerichte, von denen in dem Buch geschrieben steht, sollen auf sie fallen. Und aber glückselig ist, wir können die Schrift schon einfach mal aufschlagen, Offenbarung Kapitel 22. Genau, ganz am Ende, Vers 18 und 19, wird quasi das allererste nochmal wiederholt. Für wahr, ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Also, wir finden eine Seligpreisung, eine Glückseligpreisung am Anfang und eine Warnung am Ende. Und, ach genau, und die Glückseligpreisung wird wiederholt in Vers 7, Offenbarung 22, Vers 7. Siehe, ich komme bei, glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. So, das ist das einzige Buch in der ganzen Bibel. Wir haben ja 66 Bücher in dieser Bibliothek, in dieser Büchersammlung. Und es ist das einzige Buch, von dem geschrieben steht, dass nur allein durch das Lesen, das Bewahren, das Bewegen uns Glückseligkeit zufällt. Und das alleine sollte schon Grund genug sein, dass wir alles Mögliche, was uns daran hindert, das Buch zu lesen, uns damit auseinanderzusetzen, sei es unsere Angst vor den Sachen, die da drin geschrieben stehen, vor den Gerichten, sei es, dass wir Sachen nicht verstehen, sei es, dass wir verwirrt sind über die Vielzahl von unterschiedlichen, sich widersprechenden Meinungen. Es lohnt sich, sich mit dem Buch auseinanderzusetzen. Weil ich will nicht diese Glückseligkeit, die hier die Bibel verspricht, verpassen. Und ich hoffe, ihr auch nicht.
Genau.
Deswegen sind wir hier. Deswegen seid ihr hier. Das war doch jetzt eine schöne Einführung. So, aber man muss auch dazu sagen, hier heißt es also in Offenbarung 1,3, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren. Es geht nicht nur ums bloße Lesen und das bloße Hören, das wäre leicht, da müssen wir uns nur hier die Hörbibel anschalten und Offenbarung rauf und runter hören, sondern es geht um das Bewahren. Und da kommt unser Herz mit rein. Da kommt unser innerer Mensch mit hinein, der sich mit diesen Worten nicht nur im Kopf informationsmäßig auseinandersetzt, sondern der sie auf das Herz wirken lässt. Das heißt ja von Maria in Lukas Kapitel 2 oder 3, als Jesus als 12-Jähriger im Tempel war, da heißt es von Maria, sie aber bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen. Sie bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und das ist genau dasselbe, was wir damit tun sollen. Es soll aufgenommen werden, zuallererst natürlich mit Ohren und mit Augen auf der Informationsebene, aber dabei soll es nicht bleiben, sondern wir wollen uns damit auseinandersetzen, wir wollen das ins Gebet nehmen, wir wollen das Teil wollen das verstoffwechseln, wollen das verdauen und wir wollen Gott über das Wort kennenlernen. So, und diese Glückseligkeit, das ist ja das, wonach wir streben, und diese Verheißung nehmen wir ernst und deswegen wollen wir uns auf jeden Fall mit dem Buch auseinandersetzen. Wir werden dann auch noch bei Punkt 4 dazu kommen, was es für Hilfen gibt, wie wir das machen können. Aber eins nach dem anderen. Wir kommen mal zu zweitens. Der Autor und der Adressat. Und die Adressaten gibt es ja mehrere. Es wurde schon genannt, Offenbarung 1, Vers 9. Da heißt es, ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, wo auf der Insel die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Wir haben ganz eindeutig gesehen, der Autor, der die Inspiration dazu gegeben hat, ist natürlich der Heilige Geist, wie wir das später auch noch sehen werden. Aber der Autor, der dann den Stift in die Hand genommen hat, der das alles aufgeschrieben hat, das war der Apostel Johannes. Jetzt könnten kluge Köpfe fragen, was macht dich so sicher, dass es der Apostel Johannes war? Es kann ja auch irgendein anderer Johannes sein. Das sind Fragen, die gestellt werden, und auf die wollen wir eingehen. Der Fakt, dass der Johannes hier nicht weiterhin vorgestellt wird, deutet darauf hin, dass es der Apostel Johannes war. Jeder andere, der nicht der Apostel Johannes gewesen wäre, hätte eine genauere Vorstellung gebraucht, dass quasi die Worte, die da geschrieben stehen, auch eine gewisse Autorität mitbringen. Da das hier ausbleibt, gehen quasi alle davon aus, dass es auch wirklich der Apostel Johannes war. Der Apostel Johannes, der hat eine ganz interessante Geschichte, eine nachbiblische Geschichte. Johannes hat mit Maria, der Mutter von Jesus, viele Jahre in Ephesus gelebt. Ich bin sogar schon mal dort vorbeigefahren, wo die angeblich gelebt haben sollen. In Ephesus. Was aber wahrscheinlich nicht stimmt, ist ja auch schon eine Weile her. Und Johannes wurde, weil die Christenverfolgung immer heftiger wurde, und er der einzige noch lebende Apostel war, jetzt tue ich ein bisschen verschiedene Sachen vermischen. Erstmal das Alter. Er war der älteste noch lebende Apostel, der Jesus persönlich gesehen hat. Paulus, Jakobus, Petrus, die sind alle schon vorher gestorben, alle eines gewaltsamen Todes. Johannes ist der Einzige, der am Ende noch lebt, aber ein sehr alter Mann. Also die Offenbarung wird datiert auf 94 nach Christus. Nehmen wir mal an, dass er während der Evangelien vielleicht so zwischen 16 und 20 war. Wenn er 20 war, ist er dann ziemlich alt, 74. So, der Einzige, der noch am Leben war von den 12 Aposteln. Und übrigens auch der einzige Apostel, der nicht eines gewaltsamen Todes gestorben ist.
Woher weiß man das?
Kirchengeschichte. Das sind Geschichtsschreiber. Das ist außerbiblisches Zeugnis, was nicht Gottes Wort ist, aber was uns hilft, verschiedene Sachen zu verstehen. Wenn du willst, kann ich dir die Quellen raussuchen.
Du meinst, dass ich so lange her, woher man das dann weiß, dass das dann und dann war und wie alt er geworden ist.
Und der Apostel Johannes ist, also dass er nicht eines gewaltsamen Todes gestorben ist, heißt nicht, dass er nicht viel durchgemacht hat. Er wurde mit flüssigem Metall überschüttet, was er überlebt hat. Und unter der Christenverfolgung, unter dem Kaiser, wie heißt der nochmal? Ich habe mir das aufgeschrieben. Domitian oder so, wurde er verbannt auf die Insel Patmos. Patmos, ich kann ja mal ein bisschen vorgreifen und die Karte anbeamen da. Das ist quasi die türkische Ägäis. Sehr schöne Urlaubsgegend. Da seht ihr Ephesus, quasi hier, wo er viele Jahre gelebt hat, und nach Patmos wurde er verbannt. Ganz alleine, im hohen Alter. Alle haben ihn verlassen, er war ganz alleine. Und dort hat er... Das heißt ja auch hier, da steht es auch, Vers 9, er war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Christi willen. Also ganz eindeutig, er hat, Zeugnis heißt, dieses Wort Zeugnis, beziehungsweise Zeuge sein, kommt ja von dem Wort Märtyrer. Das heißt, er war ein Märtyrer für Jesus, er hat gelitten für ihn, er hat unter Verfolgung gelitten und wurde verbannt. Ja, es gibt viel über den Apostel Johannes zu sagen, besonders also was die außerbiblischen Zeugnisse angeht. Sehr, sehr spannend. So, und dieser Apostel Johannes, war ursprünglich, hatte ich schon gesagt, der jüngste der Apostel. Im Johannesevangelium und in den anderen Evangelien lesen wir davon. Und jetzt der älteste noch übrig bleibende. Und der schreibt an die 7 Leuchtergemeinden Kleinasiens. Ich habe das hier Leuchtergemeinden genannt, aus einem ganz bestimmten Grund, weil sie von Jesus so genannt werden. Die 7 Gemeinden sind die 7 Leuchter. Und wir sehen dann, wenn wir Jesus betrachten, dann ab Vers 12, dass Jesus umhergeht zwischen den Leuchtern. Also er bewegt sich inmitten seiner Gemeinde. Und diese 7 Gemeinden... jetzt haben wir die Karte wieder. Pergamon, Thyatira, Sardes, Smyrna, Philadelphia, Ephesus, Laodicea. Das waren die 7 Gemeinden Kleinasiens. Und Leuchtergemeinden deswegen, weil sie einen besonderen Stand vor Gott hatten. Wie genau das zusammenhängt, weiß niemand. Aber zum Beispiel droht Jesus der Gemeinde von Ephesus, dass er ihren Leuchter von seiner Stelle wegrücken wird. Das heißt, es gibt Gemeinden, die in Gottes Augen an einer bestimmten bevorzugten Position stehen. Und Leuchter bedeutet ja, dass die anderen leuchten, die quasi wie als Vorbild, man könnte auch sagen, eine apostolische Gemeinde sind, die anderen Gemeinden, anderen Christen Ausrichtung gibt, dient, die selber durch viel Leid gegangen ist, die sich als treu erwiesen hat, und das formt so eine Leuchtergemeinde. Und diese 7 Gemeinden da in der Türkei, in der türkischen Ägäis, waren solche 7 Leuchtergemeinden. Die Offenbarung geht an die 7 Leuchtergemeinden, zum einen, weil sie die Botschaft der Offenbarung weiter verbreiten sollten. Also kopieren, damals gab es ja keine E-Mails oder Druckereien, sondern man hat das abgeschrieben und hat das weitergegeben. Und genau das sollten die Gemeinden machen. Das war quasi der Weg Gottes. Er sagt, Johannes, du empfängst es, dann wird es 7-mal abgeschrieben. Und dann wird das in die Gemeinden geschickt und die schreiben das wieder ab und wieder, bis es sich komplett verbreitet hat und heute in unserer Bibel drin ist. Und aber das ist nicht alles. Nicht nur deswegen haben die Gemeinden quasi die Offenbarung zugesandt bekommen, sondern auch, weil jede dieser Gemeinde ein spezielles Sendschreiben bekommen hat, was explizit für die Gemeinden ausgerichtet war. Das sehen wir dann in Offenbarung 2 und 3. Da bekommt jedes dieser Gemeinden ein Sendschreiben von Jesus höchstpersönlich. Also ich finde das ziemlich cool, als Gemeindeleiter einen Brief von Jesus im Briefkasten zu haben. Jesus nimmt auch kein Blatt vor den Mund und er weist sie stark zurecht. Diese Sendschreiben sind sowohl sind Briefe, die direkt in dieser Zeit an diese Gemeinden gerichtet wurden, aber sie sind auch mehr. Sie sind eine prophetische Proklamation und eine prophetische Lehre für die Gemeinde in der Endzeit. Deswegen dürfen wir die auf keinen Fall so lesen wie, ach, das war damals so und das haben die damals so gemacht, sondern das spricht zu uns heute und es ist nicht ohne Grund bei uns in der Bibel aufgeschrieben, dass wir davon lernen können. Aber da sind wir heute leider noch nicht. Das ist ja richtig gut in der Zeit. Fast 20.20 Uhr. Halleluja. Okay. Das ist jetzt einfach nur, man kann auf all diese Punkte noch viel, viel näher eingehen. Also auf die Glückseligpreisung und auf den Johannes und auf die Gemeinden. Das sei es erstmal gewesen. Gibt es zu diesen Punkten noch Fragen? Okay, wenn es euch später einfällt, könnt ihr es auch später stellen. Jetzt kommen wir zu etwas ganz, ganz Wichtigem, was ich unbedingt empfehle aufzuschreiben. Das braucht zwar Zeit und ist ein bisschen mühselig, aber sehr, sehr wichtig. Und zwar geht es um die Gliederung vom Buch der Offenbarung. Immer wenn wir ein Buch in der Bibel studieren wollen, wenn wir uns einem Buch nähern wollen, wenn wir eine Zeit lang unseres Lebens sagen, hey, wir lesen jetzt mal das Buch, wir wollen das Buch studieren. Es ist ganz wichtig, dass man eine Gliederung anfertigt. Am besten nicht eine, die einer irgendwie vorgibt, das machen wir heute, sondern eine, die ich mir selber erarbeite, wo ich quasi den Brief oder das Buch oder immer wieder durchlese und mir dann eine Gliederung erarbeite. Besonders bei der Offenbarung ist es ungemein wichtig, dass ich weiß, dass ich wie so eine Karte habe, dass ich weiß, wo ich bin. Weil sonst lesen wir Sachen und wir verlieren den Überblick, wir verlieren den Kontext, weil es sind ja schon oft sehr, wie ihr schon selber gesagt habt, Sachen, die man leicht, ich würde nicht sagen, die sind schwer zu verstehen, aber ich würde sagen, die sind leicht misszuverstehen. Und deswegen ist es ungemein wichtig, dass wir eine Gliederung haben, dass wir wissen, was in welchem Kapitel steht, ganz grob als Überschrift. Und ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr vielleicht jetzt die nächsten Tage und Wochen die Offenbarung mal lest, guckt mal, ob das mit meiner Gliederung hinhaut oder ob ihr vielleicht einen anderen Titel geben würdet. Man beschäftigt sich einfach mit dem Buch und setzt sich damit auseinander. Und zwar fangen wir jetzt an mit Kapitel 1. In Kapitel 1 finden wir die Einführung, ja, die ersten 11 Verse sind eine Einführung, eine Erklärung, worum geht's hier. Und dann erlebt Johannes etwas ganz Erstaunliches, er trifft Jesus wieder. Er sieht den auferstandenen Christus. Ich kann mal hier ein bisschen rüber gehen. Ist das so besser? Ja. Und dieser Christus ist inmitten seiner Gemeinde. Und er beschreibt Jesus in verschiedenen Attributen, die alle was zu bedeuten haben. Was schon sehr spannend ist. Und Jesus nimmt ihn dann an die Hand und erklärt ihn manchmal durch Engel, manchmal direkt, manchmal durch Eingebungen, manchmal durch Bilder, erklärt er ihm verschiedene Sachen. Kapitel 2 bis 3, habe ich gerade schon gesagt, darin befinden sich die Briefe Jesu an die 7 Leuchtergemeinden. Wie schon gesagt, spezifische Briefe an die Gemeinde, die gerade zu der Zeit in dieser Situation war, wie sie beschrieben wird, aber auch darüber hinaus ein Muster für uns, was Gemeinde in der Endzeit ausmacht, was die Warnungen Jesu in der Endzeit sind. Kapitel 4 bis 5, am Anfang von Kapitel 4, ist der erste Vers ist so erstaunlich. Da ruft ihn eine Stimme vom Himmel. Da heißt es, eine Tür war geöffnet im Himmel. Er sieht eine Vision von einer geöffneten Tür. Und eine Stimme ruft ihn aus dieser Tür und sagt, komm hier herauf. Und ja, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht anfange, darüber zu predigen. Jesus nimmt Johannes nach oben. Das heißt, und zugleich war ich im Geist. Ja, in Offenbarung 4, Vers 2. Er war im Geist und er sieht den Thronsaal Gottes. Er sieht alles das, was vor sich geht im Thronsaal Gottes. Er sieht die Engel, er sieht die 4 lebendigen Wesen, er sieht die 24 Ältesten, er sieht den Thron Gottes mit all seinen Farben aus diesen verschiedenen Smaragden, ein Regenbogen. All das hat eine Bedeutung, eine ganz tiefe Bedeutung. Und er bekommt eine Offenbarung direkt vom Himmel. Und dann sieht er inmitten des Thrones ein Lamm Gottes stehen. Und Jesus wird uns vorgestellt als das Lamm Gottes, was angebetet wird, was Anbetung bekommt. Genauso wie der Vater. Die sagen, würdig ist, würdig zu nehmen ist, also ihm sei Ehre, ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Sie beten Jesus und den Vater an. Und fallen vor ihm nieder und tun das alle Zeit, in Ewigkeit, immer und immer wieder. Die Ältesten werfen ihre Kronen nieder und all diese Dinge sind so signifikant und so wichtig. Und in diesen 2 Kapiteln wird uns auch ein Buch vorgestellt, eine Schriftrolle, ein Buch mit 7 Siegeln. Ja, das sagen wir, das ist ja im Volksmund, das ist wie ein Buch mit 7 Siegeln, also ein Buch, was nicht zu öffnen geht. Und Jesus nimmt dieses Buch und damit eröffnet in Kapitel 6 die ersten 6 Siegel. Und ab dann geht es los, spannend zu werden. Ich meine, vorher, also wenn der Thronsaal Gottes nicht spannend ist, dann ist es wahrscheinlich nicht spannend. Aber hier geht es dann los mit den Ereignissen der Endzeit. Und immer wenn ihr die Zahl 7 seht in der Offenbarung, hat das was zu bedeuten. Es gibt in der Offenbarung chronologische Abläufe, die man an der Zahl 7 erkennen kann. 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Zornesschalen, die 7 Engel tragen. Das sind 3 chronologische Abläufe. Die könnten wir auf einen Zeitstrahl aneinander reihen, die passieren quasi in der Zeit hier auf der Erde hintereinander. Erst das erste Siegel, dann das zweite Siegel, dann das dritte Siegel, dann das vierte Siegel, das fünfte Siegel. In all dem sehen wir Jesus als jemand, der die Ereignisse der Endzeit kontrolliert und in der Hand hat. Jesus wird das Kommen des Antichristen ermöglichen. So verrückt wie das klingt, aber es dient seinen endzeitlichen Absichten, um sich am Ende zu verherrlichen und den Teufel zu richten. Okay.
Was war das siebte nach dem Zornestrahlen?
Zornestrahlen. Die Zornestrahlen werden von sieben Engeln getragen.
Ach so. Sieben Gemeinden ist ja auch wieder sieben.
Ja, aber da ist keine zeitliche Abfolge.
Nee, aber es ist auch wieder sieben.
Sie, diese Zahl der vollkommenen sieben. Sechs ist die Zahl des Menschen, also die Zahl der Unvollkommenheit. Und sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Bei Gott geht es immer um sieben. Das ist halt, also wenn wir das Wort Gottes sehen, sehen wir immer, dass die Zahl 6 für Unvollkommenheit steht. Das heißt zum Beispiel, 6 Tage war Mose in der Wolke oder war Mose in dieser Finsternis und am siebten Tag ruft Gott ihn, komm hier herauf. Und er bekommt die Tafel mit dem Gesetz. Oder 6 Tage, da heißt es, bevor dem Berg der Verklärung in Matthäus 17, heißt es, nach 6 Tagen aber geschah es. Also am siebten Tag, dass er sie, Johannes, Petrus und Jakobus mit auf den Berg nimmt und er wird vor ihren Augen verwandelt. Und am Ende die Zahl des Antichristen ist 666, also die Manifestation des Bösen und des Unvollkommenen an sich. Der aber vorgibt, dass er vollkommen ist und dass er gut ist. Aber jetzt tue ich schon wieder viel zu weit greifen. Kapitel 7 finden wir dann die erste sogenannte Zwischenschau. Wir können das so erklären, dass quasi diese Abläufe, sieben Siegel, sieben Posaunen und dann sieben Zornesschalen, dass das wie eine Videokassette ist, die wir abspielen. Also nach Offenbarung 6 drückt quasi der Engel auf Play und dann läuft ein Streifen ab. Erstes Siegel, zweites Siegel, drittes Siegel, viertes Siegel, fünftes Siegel, sechstes Siegel und dann kommt der Engel, stopp, und drückt auf Stopp. Und dann kommt Kapitel 7 und das ist eine sogenannte Zwischenschau. Das heißt, da gehen wir raus aus dem Chronologischen, raus aus dem Zeitlichen und der Engel erklärt Johannes, was er gerade eben gesehen hat. Was wichtig ist für ihn und natürlich auch für uns zu verstehen, damit wir die chronologischen Abfolgen verstehen, dass wir wissen, worauf wir achten sollen, wenn wir quasi das Video anschauen. Das ist die erste davon. Da sehen wir die Versiegelten und die Erlösten. Die 144.000 Versiegelten und die Erlösten vor dem Thron, die aus der Ernte kommen. Ganz erstaunliche Sachen. Dann Kapitel 8 bis 9 drückt der Engel wieder auf Play und dann geht die ganze Sache weiter. Und dann wird das siebte Siegel geöffnet und die Posaunen 1 bis 6 werden geblasen. Es wird also in die Posaune gestoßen und mit jeder dieser, also mit dem siebten Siegel und dann mit diesen Posaunen, die auch Engel betätigen, werden quasi wieder für jede Posaune wird ein Ereignis nach dem anderen ausgelöst. Dann, das ist Kapitel 8 bis 9, dann kommen wir zu Kapitel 10, 11 bis Vers 14. Das ist die zweite Zwischenschau, wir drücken wieder auf Pause. Und dann geht es um Johannes, der das Buch der Offenbarung essen soll. In seinem Mund war es süß, aber in seinem Bauch war es bitter. Und dann geht es um den Tempel in Jerusalem und die zwei Zeugen, die Gott in Jerusalem aufstehen lassen wird. Das ist richtig abgefreaktes Zeug. Da kommt dann, könnte man denken, Mose und Elia stehen von den Toten auf, was vielleicht sogar auch sein kann. Dass Johannes das Buch isst, ist ein ziemlich eindrückliches Bild dafür, was wir gerade gelesen haben in Offenbarung 1, Vers 3. Dass wir die Worte lesen, hören und sie bewegen. Und die Endzeitbotschaft, die Offenbarung der Botschaft ist süß im Mund, aber bitter im Bauch. Beides geht zusammen. Ja? Das ist wie wenn wir die Bibel lesen. Wir lesen von den süßesten, von den herrlichsten Verheißungen im Wort Gottes und wir lesen von den bittersten und tragischsten Ereignissen, die vom selben Gott in Gang gesetzt werden. Und das gilt besonders auch, wenn wir uns die Endzeit anschauen. Kapitel 11, Vers 14 bis Kapitel 11, Vers 19, also 5 Verse, ist der nächste Abschnitt. Ich gebe diesem Abschnitt eine besondere Bedeutung, weil das ist die siebte Posaune, die letzte Posaune. Und das ist das zentrale Ereignis im ganzen Buch der Offenbarung. Alles dreht sich ringsherum. Weil das nämlich meiner Ansicht nach, und ihr könnt das selbst anhand des Wortes Gottes prüfen, aber ich werde euch das alles ganz genau darlegen, worum ich glaube, was ich glaube, ist das die Wiederkunft Christi. Jesus kommt auf die Erde zurück, ein und für alle Mal. Das bedeutet, dass wir ihm entgegen entrückt werden. Diejenigen, die im Glauben gestorben sind und die sich als treu erwiesen haben, werden von den Toten auferstehen, mit ihm verwandelt werden, entrückt werden, und er wird auf die Erde kommen und anfangen, Krieg zu führen. Und wir mit ihm. Das ist richtig cool. Okay. Das ist der glorreiche Moment, da heißt es, vielleicht können wir das einfach mal kurz aufschlagen, damit wir mit ein bisschen einen Vorgeschmack und einen Appetit darauf bekommen. Vers 15, das ist ab Vers 15, Entschuldigung, nicht ab Vers 14. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönte laute Stimmen im Himmel. Die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du eine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Halleluja. Und die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Das klingt gut, ja. Die Ältesten sagen, oder der Engel sagt hier, diese Stimmen im Himmel, alle schreien sie auf und sagen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn. Unser Christus hat die Herrschaft angetreten. Die Wiederkunft Christi, das, was in der Bibel immer wieder gesagt wird, siehe, ich komme bald, wird hier ganz genau beschrieben, was da passiert und was dem folgt und was dem vorangeht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen. Weil wir sonst, ja, da kommen wir dann gleich noch dazu, weil wir sonst unwissend sind. Dann ab Kapitel 12 bis Kapitel 14 kommt die dritte Zwischenschau. Und da wird uns der Fall Satans erklärt. Die Geschichte mit dem Volk Israel in der Endzeit. Was es mit dem Antichristen und dem falschen Propheten auf sich hat. Und dann in Kapitel 14 geht es um die große Ernte. Um genau zu sein, die zwei großen Ernten, die passieren dann, wenn Jesus wiederkommt. Die eine zum Gericht und die andere zum Heil. Es heißt, dass Jesus wiederkommen wird und es wird eine riesen Schlacht geben in Israel. Und Jesus wird alle die ihm widerstanden haben, die dem Ratschluss Gottes widerstanden haben, die das Zeichen des Tieres, des Antichristen angenommen haben, wird er umbringen und das Blut wird bis an die Zügel der Pferde reichen. Und dann wird Jesus das ist eine der Posaunen, werden Vögel kommen, die ganzen Vögel des der Welt und werden all das Fleisch fressen, was in Israel ist. Und es wird Monate dauern, das Land zu reinigen, weil es so eine gewaltige Schlacht ist. Und wir haben ja so ein, ich weiß nicht, was ihr für ein Bild habt von der Wiederkunft Jesu, aber die Bibel malt ein sehr drastisches und ein sehr heftiges Bild von seiner Wiederkunft. Für die einen ist es das ist der herrlichste Moment, den sie je erlebt haben in Zeit und Ewigkeit. Und für die anderen ist es das Schlimmste, was sie erleben. So, Kapitel 15 bis 16 drückt dann der Engel wieder auf Play. Und da heißt es, da geht es um die sieben Engel mit den sieben letzten Plagen. Da gibt's auch, es gibt über alles, was ich euch hier erzähle, gibt's auch andere Ansichten. Wenn ihr anfängt, im Internet zu googeln, dann werdet ihr euch verlieren. Es schadet nicht mal, den einen oder anderen Kommentar zu lesen. Aber meiner Ansicht nach sind es sieben Engel, die mit Jesus auf die Erde zurückkommen. Und diese Plagen passieren, wenn Jesus bereits auf der Erde ist. Ist eine ziemlich spannende Angelegenheit. Dann Kapitel 17 und 18 kommt die vierte und letzte Zwischenschau über die Hure und das Gericht über die Hure. Die Hure ist eine Gemeinde, die sich christlich nennt, aber nicht christlich ist. Und die dem Antichristen Tür und Tor öffnet. Und quasi die Braut Christi wird von der Hure gehasst, weil die Braut Christi an Christus anhängt und Christus verherrlichen möchte und ihm den Weg bereiten möchte, ihm das Kommen vorbereitet. Und die Hure bereitet dem Antichrist das Kommen vor. Und Gott ruft zu seinem Volk in Kapitel 17, sagt er, kommt aus ihr mein Volk, damit er nicht an ihren Sünden teilhaftig werdet und von ihren Plagen empfangt. Gott möchte nicht, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind, die dem Antichristen Tür und Tor öffnet, aber die Liebe zur Wahrheit und die Liebe zum Christus, der die Wahrheit ist, vergisst. So, all das sind spannende, wichtige Themen. Dann haben wir Kapitel 19, wo die Ankunft Jesu Christi beleuchtet wird in drei verschiedene Perspektiven, als König, als Bräutigam und als Richter. Das sind die hauptsächlichen endzeitlichen Offenbarungen Jesu. Die Gemeinde muss Jesus kennen, nicht nur theoretisch mit Bibelversen, sondern in Erfahrung, durch Gebet, durch gemeinsames Leiden mit Christus, muss sie ihn kennenlernen, als König, Bräutigam und Richter. In Kapitel 20 wird dann das Friedensreich des Messias beschrieben und das Endgericht, das ist die Rede von einem großen weißen Thron. Dann in Kapitel 21, nach dem Friedensreich des Messias gibt es erst den neuen Himmel, die neue Erde und das neue Jerusalem. Und Kapitel 22 findet man noch einige Offenbarungen bzw. Anweisungen, Warnungen und Verheißungen, die uns der Apostel Johannes noch mit auf den Weg geht.
Hallo Thomas. Thomas hat sich den Fuß verknackst.
Und deswegen ist er zugeschaltet.
Oh, das war heute Tag auch. Und dann habe ich gesagt, ach nee, das gibt es doch dann online. Und David macht das bestimmt nicht. Darf ich ihn gar nicht sehen?
Ich hab dich vorhin erst in die, das ist eine interne Gruppe.
Ach so.
Ich habe dich hinzugefügt, also ihr könnt euch noch gucken. Vielleicht erzählst du es ihm gar nicht. Er kriegt dann die MP3. Oh, jetzt weiß es natürlich, weil es drauf ist.
Das ist passiert.
So, jetzt habt ihr... Ja.
Jetzt kurz warten, ich wollte noch fertig schreiben.
Ja, klar. Okay, kein Problem. Ich gehe mal aus.
Genau, zu dem Kapitel 19, du hast gesagt, ist die Ankunft Jesu Christi auf der Erde. Ist das anders als die Wiederkunft Christi?
Nee.
Oder ist es nochmal die Betonung eher auf das Wie er kommt?
Das ist wie so eine Art.
Das,
ja, genau, da wird nochmal erklärt, wie das Kommen sein wird.
Ja.
Na, also wenn du in Kapitel 19 guckst, da heißt es dann, nach diesem hörte ich eine laute Stimme, eine große Volksmenge im Himmel, die sprach Halleluja, das Heil, die Herrlichkeit und die Ehre und Macht gehören dem Herrn und unserem Gott. Denn wahrhaftig und gerecht und so weiter, er hat die Hure gerichtet, hat das Blut ihr heimgezahlt und dann In Vers 11, und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe ein weißes Pferd, der darauf sitzt, saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und dann das Schwert, und dann heißt es, er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und das sind eben die Weinkelter, von denen in Offenbarung 14 berichtet oder 16 berichtet wird. Kapitel 14. Wo es quasi, da heißt es, Vers 18, und ein weiterer Engel kam vom Altar her, und er hatte Vollmacht über das Feuer, und er wandte sich mit lauten Rufen an den, der die scharfe Sichel hatte, und sprach, sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf die Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in den großen Kelter des Zorns Gottes. Und die Kelter wurden außerhalb der Stadt getreten, und es floss Blut aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Also hier sehen wir ganz oft, wie die Offenbarung funktioniert. Hier lesen wir was in Kapitel 14, und dann sehen wir auf einmal in Kapitel 19, dass es Jesus ist, der die Weinkelter des Sohnes Gottes tritt. Das heißt, Jesus spielt eine entscheidende Rolle auf diesem weißen Pferd als der König, als der Krieg führt in Gerechtigkeit, in den Ereignissen, die in Kapitel 14 beschrieben werden. Deswegen ist es wichtig, das ganz langsam und immer wieder zu lesen und die verschiedenen kleinen Puzzlestückchen zusammenzusetzen. Und ich wollte euch noch ein paar Hilfen auf den Weg geben, wie wir uns die Offenbarung, der Offenbarung nähern können. Und wie wir einfach damit klarkommen können, mit diesem gewaltigen Buch. Und der erste Punkt ist, dass wir die Offenbarung im Kontext der Heiligen Schrift auslegen. Es reicht nicht nur, die Offenbarung zu lesen und die Offenbarung zu verstehen, sondern wir nehmen all die Puzzleteile, die uns gegeben sind, aus dem Alten und aus dem Neuen Testament zusammen. Wir lesen die gesamte Schrift und daraus ergibt sich ein Bild. Johannes hat nicht alles aufgeschrieben, was er gesehen hat. Er hat nur einen Teil davon aufgeschrieben. Und wenn wir das, was Johannes aufgeschrieben hat, nehmen und aus dem Kontext der Schrift rausziehen, dann ergeben sich falsche Schlüsse. Das heißt, wir nehmen besonders die alttestamentlichen Propheten, das fängt schon bei Mose an, fängt im ersten Buch Mose an, nehmen wir, was quasi die gesamte Schrift sagt und puzzeln das zusammen und erkennen auf einmal das gesamte Bild. Es gibt in der Bibel 149 Kapitel, ausgenommen der Offenbarung, die das Thema Endzeit haben. Ganze Menge. Und das erscheint uns wie ein riesiger Berg und wir denken, meine Güte, wie soll ich denn da durchsehen? Aber deswegen seid ihr ja hier. Und wir können das zusammen machen. Und ich kann euch schon mal sagen, dass ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ich verstehe auch nicht alles. Und ich kann auch nicht alles 100% erklären, so wie es geschrieben steht. Und das habt auch kein Problem, das zuzugeben. Wenn wir dann an die Stellen kommen, wo ich nicht weiß, was damit gemeint ist, dann sage ich das. Aber wir verstehen die Bibel im Kontext der Heiligen Schrift. Ja, zum Beispiel, wenn wir in Offenbarung 5 lesen, da heißt es, sei getrost, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamme Juda. Da denken wir, hä, was für ein Löwe, was für ein Juda, was soll das alles? Wir lesen aber das Alte Testament, wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 49 oder 50, dass Jakob über Juda prophezeit, dass er ein Löwe ist und dass ein Löwe aus ihm hervorgehen wird und dass aus ihm der Herrscherstab kommen wird. Und dann sehen wir, ach so, okay, das ist eine Offenbarung und aus dem Stamm Juda ist ja Christus hervorgekommen. Und dann ergibt sich ein Bild und wir verstehen verschiedene Dinge. Zacharja sagt, dass Gott seinen Fuß auf den Ölberg setzen wird und dass der Ölberg sich in zwei Hälften spalten wird und ein riesiges neues Tal entstehen wird. Und wenn wir das lesen, denken wir, warum soll Gott seinen Fuß auf den Ölberg setzen? Wenn wir dann aber in der Offenbarung lesen, okay, Jesus kommt wieder und er kommt nach Jerusalem zurück. Er tritt seine Herrschaft an, aus von Jerusalem. Er wird seinen Berg auf den Ölberg setzen, wird seinen Fuß auf den Ölberg setzen und die ganze gesamte Landschaft wird sich verändern. Es wird gigantisch. Also der Nahe Osten wird gar nicht mehr wiederzuerkennen, wenn Jesus wiederkommt. Und so ergibt alles ein Bild und besonders Jesaja spielt da mit rein. Jesaja, da ja zum Beispiel in Kapitel 11, da heißt es, ein Sohn ist uns geboren, Kapitel 11, glaube ich, und dann heißt es, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Du denkst, okay, der Sohn, auf einmal die Herrschaft. Wenn wir aber die Offenbarung sehen, dann, oder das Neue Testament nehmen und wissen, okay, das ist Jesus, der wurde geboren, und eines Tages wird die Herrschaft auf seinen Schultern ruhen. Er wird alle Nationen regieren. Und wir verstehen das Alte Testament mit dem Neuen zusammen und alles ergibt eine Offenbarung von Jesus selber. Wir lernen Gott, wir lernen Jesus kennen, wenn wir uns mit der Offenbarung, mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Und dafür muss man nicht studiert haben. Man muss auch nicht besonders klug sein. Man muss nur lesen können und beten können. Und sich Zeit nehmen. Ohne Zeit geht gar nichts. Und Zeit nehmen tut man sich nur, wenn man Prioritäten hat. Und da sind wir natürlich alle Zeit in der Herausforderung, die richtig zu setzen, diese Prioritäten. Okay. Halleluja. Zweiter Punkt. Jesus steht im Fokus. Es geht um die Verherrlichung Gottes. Das Buch heißt Offenbarung Jesu Christi, weil Jesus im Fokus steht. Er ist das Thema des Buches der Offenbarung. Wir nähern uns dem Buch der Offenbarung nicht, weil wir die privilegierten Christen sein wollen, die den Endzeitfahrplan verstehen oder die mehr wissen als die anderen und die mehr Zusammenhänge erkennen als irgendwelche anderen und dann kann ich klugscheißen oder irgendwie besser dastehen. Sondern wir nähern uns dem Buch der Offenbarung, weil es uns um Jesus geht, weil es uns um sein Reich geht, weil es uns um seine Ehre geht. Die Herzenshaltung darin, wenn wir uns mit dem Buch der Offenbarung auseinandersetzen, ist enorm wichtig, überhaupt wenn wir uns mit der Bibel auseinandersetzen. Es geht nicht darum, dass wir besser Streitgespräche führen können oder irgendwie quasi es mit anderen aufnehmen können, wenn die auch eine Meinung haben über die Offenbarung oder vielleicht sogar eine Ansicht, wo wir denken, dass sie verkehrt ist, sondern es geht darum, dass wir dass wir Jesus erkennen. Drittens, wir sollten uns immer die Frage stellen, was hat das, was wir hier lesen, was wir hier verstehen wollen, mit meinem Leben jetzt und hier zu tun? Jede Offenbarung, jede Lehre, die du heute und hier jetzt nicht umsetzen kannst und die dich nicht dazu bringt, dass du mehr liebst, dass du hingegebener bist, dass du Gott mehr im Gebet suchst, dass du ihm ausgelieferter bist, nützt uns nichts. Und das ist auch mein Anspruch, wenn ich sage, ich will das Buch der Offenbarung euch näher bringen, dann, dass ihr quasi versteht, dass ihr, und nicht nur im Kopf, sondern dass euer Leben verändert wird, dass das, was von Jesus in diesem Buch steckt, dass uns das verändert, dass das unser Gebet prägt, dass das prägt, wie wir denken, wie wir leben, wie wir Nachrichten lesen, wie wir mit Ungläubigen sprechen, dass es einfach unser Herz verändert. Na, wenn wir zum Beispiel davon lesen, dass 5 von 7 Gemeinden aufgerufen werden, Buße zu tun, oder 4 von 7 Gemeinden, Entschuldigung, aufgerufen werden, Buße zu tun, dass wir dann nicht drüber nachdenken, naja, Buße ist wichtig und das müssen die allen anderen machen, sondern dass wir dann das für uns nehmen und sagen, hey, ich will schnell sein zur Buße, ich möchte schnell sein, umzukehren, ich möchte schnell sein, die Dinge, wo ich abweiche vom Plan Gottes, dass die wieder in Ordnung gebracht werden. Und all die wunderbaren Themen, die hier auf uns warten. Und das Letzte, um sich dem Buch zu nähern, ist, dass wir beten. Es braucht Offenbarung, um die Offenbarung zu verstehen. Jesus muss uns zeigen, was die Geheimnisse sind, die in diesem Buch schlummern. Jesus muss uns das zeigen, was sich da hinter dem Text, hinter den Buchstaben verbirgt. Er muss uns offenbaren, was ihm dabei wichtig ist. Dass wir eben nicht nur die Informationen mitkriegen, sondern dass wir Erkenntnis Gottes im wahrsten Sinne, quasi ein Gott nahe kommen, ein Gott erkennen, dass wir quasi, ja, dass Jesus uns den Schleier wegnehmen kann und wir sehen, worum es geht. Dass wir erkennen, worum es geht. Und dass diese Offenbarungserkenntnis wird uns schlussendlich dazu bringen, dass wir mehr lieben, mehr beten, hingegebener sind, ihm ausgelieferter sind und mehr von Jesus in unserem Leben Gestalt gewinnt. Genau. Das war's. Gibt es noch Fragen? Erstmal sacken lassen. Ne? Wir haben bewusst gesagt, wir wollen das auf maximal eine Stunde begrenzen. Dass man mit der Fülle, die man hier bekommt, besser umgehen kann. Das war jetzt wahrscheinlich eine der informativsten und theoretischsten Lehren, die wir jetzt hatten. Mein Anspruch, wenn ich an die Offenbarung rangehe und wenn ich das predige, ist, dass ich nicht immer nur theoretisch über alles erkläre, sondern dass ich auch mal hinter die Fassade gucke. Zum Beispiel hinter diesem Ruf von Gott, komm hier herauf, was da alles dahinter steckt. Und wie wir darauf reagieren sollen, dass Gott uns alle, nämlich die ganze Gemeinde, ruft, im Himmlischen zu wohnen und mit Gott im Thronsaal Gemeinschaft zu haben. All diese Dinge, auf die will ich dann eingehen und möchte das so nah wie möglich und so echt wie möglich und so lebendig wie möglich euch rüberbringen und gestalten.
Julia. Kannst du noch mal wiederholen mit deinen Worten, was genau die Bedeutung der Leuchtergemeinden ist?
Warum die Leuchtergemeinden heißen?
Genau, und was der Sinn nochmal ist, auch für uns.
Das sind Vorbildgemeinden.
Ja, die logischen.
Das ist ja eine gute Erklärung. Ja. Was sind die Leuchtergemeinden? Die leuchten. Das sind Vorbildgemeinden. Es bleibt natürlich ein Geheimnis, warum Gott einige Gemeinden als Vorbildgemeinden hat, beziehungsweise als Privilegierte hat oder sagt, das sind die Gemeinden, weil da gab es jetzt hier nicht noch. Das habe ich die Karte gar nicht hin.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, warum gerade die rausgesucht worden sind, ob die sich in irgendeiner Art und Weise besonders bewiesen oder herausgestellt haben.
Ja, haben sie auf jeden Fall. Also wenn du die Sendschreiben liest, liest du von viel Verfolgung, liest du von viel Opfer, von viel Aufopferung. Und wenn du zum Beispiel in, was ich sagte, in Kapitel 2, Offenbarung 2, in diesem Sendschreiben an Ephesus, Vers 5, da heißt es, bedenke nur, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Das heißt, die Gemeinde hatte diese privilegierte Position und Jesus droht sie an und sagt, wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht bereit bist, umzukehren, die ersten Werke wieder zu tun, ich werde persönlich kommen und diesen Leuchter wegstoßen, das ist ja schon ziemlich rabiat und radikal. Und dann formt sich Jesus eine andere Gemeinde, durch die er sich derart verherrlichen kann, die er als Leuchtergemeinden hervortun kann. Ich drücke das so gerne so aus, das sind apostolische Gemeinden. Das sind Gemeinden, die jetzt tun wir natürlich ein weiteres großes Tor auf, dieses ganze Wort Apostel, apostolisch, bedeutet in dem Sinne neutestamentlich. Das ist die Qualität. Apostolisch sein ist die Qualität, die die ersten Christen hatten. Und das war eine Gemeinde, die war apostolisch. Die hat nicht für sich gelebt, die haben nicht für sich gelebt, sondern sind in ihrer Liebe zu Jesus durch Leiden, durch Herausforderungen, durch Schwierigkeiten gegangen und haben jeder auf ihre andere Art die Welt gesegnet. Zum Beispiel heißt es von Ephesus im Epheserbrief, durch euch hat, Entschuldigung, in der Apostelgeschichte Kapitel 19 heißt es von der Gemeinde in Ephesus, durch euch ist das Wort Gottes innerhalb von 2-3 Jahren durch die ganze Türkei gegangen, durch ganz Kleinasien, ist durch die eine Gemeinde das Wort Gottes gegangen. Und dann hatten sie ja auch viel Verfolgung. Paulus hat da ja auch Verfolgung erlebt, dieser Aufstand da mit dem Demetrius und so weiter. Und ich denke, dass das nicht jede Gemeinde ist, eine Leuchtergemeinde, aber das ist, was damit mit Opfer zu tun hat, mit Gehorsam zu tun hat, mit dem Weg, den die Gemeinde bereits gegangen ist.
Die werden ja offensichtlich auch stärker beurteilt. Also, wenn du die Sendschreiben liest, dann ist ja ganz klar dieses, so wart ihr und jetzt
ja.
Das und das, tut Buße sonst.
Ja.
Und das und das. Also wirklich
auch ja.
Stärker im Fokus.
Je mehr wir empfangen, je mehr wir wissen, je mehr wir richtig und gut machen, desto höher ist der Maßstab, an dem wir gehalten werden.
Die Verantwortung, die wir auch haben, für uns selber und für andere.
Genau.
Also es ist nicht das Lesen auf der einen Seite, ermutigend auf der anderen Seite, aber auch
furchteinflößend.
Ja, in gewisser Weise, also Respekt einflößend, wie man sagt, ja, auch Furcht einflößend, weil es ist eine große Verantwortung. Also es ist ein sehr ernst, es ist vor allen Dingen sehr ernst.
Ja, ja.
Es ist keine Spielerei.
In Lukas Evangelium, da heißt es, in diesen Gleichnisreden von Jesus, wenn bei seiner Wiederkunft, da heißt es, die, die es falsch gemacht haben und es nicht besser wussten, werden mit weniger Schlägen geschlagen werden, als diejenigen, die es besser wussten und trotzdem falsch gemacht haben. Und wenn du dich in unserem Land anguckst, wie viele Bibelschulen wir haben, wie viele Seminare und Bibeln und alles Mögliche und Gemeinden, dann weißt du ja, was auf uns zutrifft. So ganz allgemein in unserem Land. Okay, beten wir mal noch. Jesus, ich danke dir, dass es um deine Person geht, dass es um dein Reich geht, dass es um das geht, was du tust, was du auf dem Herzen hast, was du selber bist, sehen wir im Buch der Offenbarung. Herr, wir bitten dich für so eine Offenbarung, Jesu Christi, dass sie vielleicht das, wo wir so weichgespült von dir gedacht haben, wo wir dachten, dass du sowas niemals machen würdest. All diese Festlegungen über dich, wo wir ein falsches Bild gegeben haben, wo uns vielleicht sogar der Feind manchmal ein falsches Bild von dir gegeben hat, Jesus. Das alles soll weggenommen werden und wir wollen dich kennenlernen, wie du bist. Vater, wir bitten dich für seine Offenbarung Jesu Christi. Da steht geschrieben, eine Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und Herr, so wollen wir ausgerüstet sein, wollen wir fit gemacht sein für das, was da auf uns wartet, für die Offenbarung deiner selbst, für die Erkenntnis deiner selbst, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns vorbereitest jetzt auf die nächsten Wochen, wo wir uns intensiver mit dem Vers für Vers auseinandersetzen, dass du uns Gnade und Hilfestellung gibst, dass wir da gut durchkommen, Jesus, dass du dich dadurch verherrlichst. Und ich danke dir, Herr, dass du uns Hilfe gibst und dass du uns Offenbarung schenken willst und dass du uns Erkenntnis geben willst und dass du unser Leben durch das Wort Gottes verändern möchtest. Und darum bitten wir dich. Halleluja. Amen. Amen.